wie Affiliate Marketing tatsächlich heute funktioniert.
Weil es für viele Geschäftsmodelle einfach auch ein Inkubator ist. Porsche hat sich halt kontinuierlich neu entwickelt. Das ist die wichtigste Komponente im Affiliate Marketing wirklich, weil wenn die nicht sauber funktioniert, werden die Bestellungen nicht dem richtigen Partner zugewiesen und der bekommt keine Provision. Einfach nur Gutscheine streue über sämtliche Partner, dann mache ich natürlich Fehler, strukturelle Fehler, die ich einfach auch vermeiden kann. Da gibt es so viele Geschichten, wo einfach Unternehmen Nachholbedarf haben, wo sie einfach Beratung brauchen.
Ja, heute sprechen wir über ein spannendes Thema und zwar geht es darum, wie Affiliate Marketing tatsächlich heute funktioniert. Und ich glaube, jeder, der schon mal den Begriff Affiliate Marketing gehört hat, hat sich überlegt, cool, ist das nicht was für mich? Kann ich damit nicht Geld im Internet verdienen? Aber heute sprechen wir da auf einer deutlich professionelleren Ebene, weil man darf nicht vergessen, Affiliate Marketing wird auf jeden Fall schon mal 25 Jahre alt dieses Jahr, würde ich sagen, weil ich weiß nicht genau, wann Affiliate gegründet worden ist, aber also heute heißen sie ja alle Awin, aber Affiliate, mein erster Account war 2002 oder 2003. Und deswegen Affiliate Marketing ist etwas, was schon lange da ist, auch hier bleibt und super spannend ist. Und wir schauen uns heute an, auch von der professionellen Seite an, wie funktioniert eigentlich der Tracking noch, weil Tracking ja massiv gestört worden ist. Wie funktioniert KI im Affiliate Marketing? Und wie funktioniert Affiliate auch im Omni-Marketing-Mix? Und dann haben wir bestimmt auch noch ein paar andere Themen, was gerade so aktuell ist im Affiliate Marketing. Und dazu habe ich einen absoluten Spezialisten nämlich da, nämlich den Markus Kellermann. Und der Markus Kellermann ist nicht nur CEO der My Group, sondern er ist auch noch der Geschäftsführer von der My Expose 360, der Agentur, die man sicherlich kennt, die auch bekannt in Deutschland ist, für den Bereich, nicht nur, aber für den Bereich Affiliate. Und dort auch vor allen Dingen viele große Brands mit richtig gutem Affiliate versorgt. Und natürlich früher warst du auch einer der, sag mal, Personen, die im Affiliate-Marketing auch sehr aktiv waren. Deswegen herzlich willkommen, Markus, dass du hier bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
Ja, super, gerne. erzähl noch mal ein bisschen was zu deiner Rolle und was ihr gerade so gemacht habt und auch deine Vergangenheit zu Affiliate und dass wir dann einsteigen können, was denn gerade so im Affiliate-Markt los ist.
Also ursprünglich kam ich ja Ende der 90er Jahre in das ganze Thema Online-Marketing. Damals noch ganz klassisch Suchmaschinenoptimierung für Fireball, AltaVista, die Suchmaschinen, die heute keiner mehr kennt, aber die damals eben State of the Art waren. Und bin darüber dann eben auch ins Thema Affiliate-Marketing gekommen, einerseits als Affiliate-Partner, andererseits auch als Affiliate-Manager. Das heißt, ich habe 2001 die ersten Affiliate-Programme aufgebaut von meinem damaligen Arbeitgeber Erwin Müller, Babybutt, Kinderbutt. Die hatten damals gerade mit E-Commerce begonnen und haben dann auch mit Affiliate-Marketing gestartet und bin jetzt seitdem eben auch in der Affiliate-Branche, mittlerweile eben auch als Agentur. Und ja, wie du schon sagst, Affiliate-Marketing ist ja einer der ältesten Online-Marketing-Disziplinen überhaupt, also Amazon war ja Mitte der 90er Jahre einer der ersten, die mit Amazon PartnerNet sozusagen ein Partnerprogramm gelauncht haben in Amerika, um eben ihre Bücher zu verkaufen. Und Ende der 90er Jahre kam dann eben auch Affiliate Marketing nach Deutschland, damals noch mit Webmasterplan, die dann später Affiliate hießen und mittlerweile auch in Awin fusioniert sind. Und ja, seit dieser Zeit bin ich in der Branche, durfte ganz viele tolle Advertiser begleiten und natürlich auch sehr viel Einblick in die Branche gewinnen.
Ja, auf jeden Fall eine super spannende Branche. Ich meine, ich habe es ja auch, ich war, bevor ich SEO war, war ich quasi Affiliate und habe dann geschaut, wie kann ich denn eigentlich für mein Affiliate-Programm, was ich bewerben möchte, Traffic generieren. Und da bin ich auf SEO gestoßen. Mhm. So war mein Weg. War auch ganz verrückt. Ich hatte tatsächlich, ich habe ja in Hannover studiert und in Hannover ist ja Affiliate gewesen oder Webmaster Plan, ja, da hießen die schon Affiliate. Und da saß einer der Entwickler neben mir beim Wirtschaftsinformatikstudium und hat gesagt so, hey Timon, man kann im Internet Geld verdienen. Und ich so, ja, ich weiß, ich baue schon ein paar Webseiten, verkaufe die und so. Nein, mit Affiliate kann man Geld verdienen. Ich so, hey, was ist das? Da hat er mir das alles geschickt, hat mir angeschaut und da habe ich dann meine ersten Affiliate-Kampagnen gestartet. Natürlich nicht so erfolgreich, aber dann war die Frage, wie kriege ich da mehr Traffic drauf? Und da bin ich da erst reingekommen. Also ich war erst Affiliate, bevor ich SEO war. Mhm. Und ich finde es so spannend, weil Affiliate ist genau das, was ja, das ist ja eigentlich der risikoloseste Kanal, den es eigentlich für einen Publisher, also für einen Advertiser gibt, also für einen Kunden, der was verkaufen möchte. Weil im Prinzip kann ich einfach sagen, hey, ich gebe euch 10% ab oder fixen Betrag ab, den ich ausgerechnet habe, um was zu verkaufen. Und dann denkt man sich eigentlich, ist ja ein No-Brainer. Also für einen Advertiser ist es ein No-Brainer. Und für einen Publisher ist das ganze Risiko bei ihm. Und das Witzige ist aber eigentlich, dass das so eine krasse Symbiose ergibt, dass wenn beide das Richtige finden, der eine den richtigen Preis findet, also der Advertiser seine Marge, genug von der Marge abgibt, dass dann der andere genug Geld hat, um richtig Marketing zu betreiben. Und wenn man da den richtigen Fit findet, da passieren unglaubliche Sachen. Zumindest habe ich so gesehen. Und ganz viel funktioniert natürlich nicht. Ne? Einfach nur beim Affiliate-Programm anmelden als Advertiser und hoffen, dass dann was passiert, das ist meistens der falsche Weg. Und da passiert dann meistens nichts. Aber das finde ich so spannend. Deswegen war Affiliate immer so, weil die Kreativität des Affiliates, der Affiliate betrieben hat, das war immer so krass. ja, die konnten, haben sehr viel experimentiert, ne? Manchmal auch sehr nah an dem, was sie durften, aber haben halt sehr viel mehr Energie reingesteckt und haben das profitabel zu machen. Deswegen finde ich Affiliate so einen spannenden Kanal. Und deswegen hol uns doch mal ab dazu, was gerade bei Affiliate gerade so passiert, wie auch deine Sicht auf Affiliate ist, wie es sich verändert hat. Du hast vorher schon gesagt, es verändert sich jedes Jahr, gebe ich dir vollkommen recht. Und vor allem vielleicht auch das Thema, was hat eigentlich Tracking, Attribution und Trust so mit Affiliate gemacht und verändert?
Also ich sag mal, Affiliate-Marketing ist ja deswegen so interessant, weil es für viele Geschäftsmodelle einfach auch ein Inkubator ist. Mhm. Also viele Affiliates, ob es jetzt damals Maldives war oder Idealo, also große Unternehmen haben ja ursprünglich mal mit Affiliate-Marketing gestartet, um damit ihre ersten Werbekunden zu gewinnen. Und irgendwann haben sie gemerkt, okay, das ist ein gutes Geschäftsmodell, haben sich daraus entwickelt, konnten damit wachsen und dann direkt Kooperationen anbinden und dann neue Preismodelle entwickeln. Aber viele kleine Partner sind eben über Affiliate-Marketing gestartet, bevor sie richtig groß wurden. Und das macht es eben für die Branche interessant, weil sie sich halt jedes Jahr neu erfindet und es in den letzten Jahren auch immer wieder verschiedene Evolutionsstufen gab. Also wie gesagt, Ende der 90er Jahre, Anfang der 2000er war ja Affiliate-Marketing so der reine Kanal. Es gibt auf der einen Seite ein Partnerprogramm, zum Beispiel Amazon oder Otto oder Quelle damals. Und auf der einen anderen Seite gibt es einen Affiliate-Partner. Das waren damals halt private Homepages, es waren kleine Blogs, es waren Foren, die halt ganz klassisch Werbemittel eingebunden haben und damit Geld verdient haben. Und es ist tatsächlich noch so, dass heutzutage immer noch manche Unternehmen meinen, es ist immer noch die Affiliate-Welt. Es ist immer noch hier, ich mache Werbung auf privaten Homepages. Aber das ist eben nicht der Fall, weil die Branche hat sich halt kontinuierlich neu entwickelt. Das heißt dann, Anfang der 2000er kamen halt die ersten Preissuchmaschinen an den Markt, wie Idealo oder Billiger.de. Das heißt, es war dann so die erste Evolutionsstufe. Es kamen dann auch die ersten Gutscheinseiten auf den Markt, wie Gutscheine.de oder Coupons.de. Dann kamen irgendwann die Loyalty-Partner und Cashback-Partner. Und Ende der 2000er wurde es dann dynamischer, da kamen dann die ersten Display-Partner, Programmatic-Partner auf den Markt, die dann datengetrieben im Affiliate-Marketing angebunden sind. Und mittlerweile sind wir eher in der Ära, wo wir sehr tech-affine Partner haben. Wir haben Partner, die KI nutzen, um Produkt-Recommendations zu machen, die Produkt-Bundlings anzubieten. Das heißt, es gibt mittlerweile richtige Technologien, die von Advertisern eingebunden werden können und eben rein auf Performance-Basis ja, richtig komplexe Techniken zu nutzen. Klar, Advertiser können sowas auch selber programmieren, auch gerade mit KI, aber vielen Advertisern fehlt dazu jetzt Zeit oder auch das Budget dafür, in Vorleistung zu gehen und sowas zu entwickeln. Und da ist natürlich Affiliate-Marketing mega interessant, weil es gibt eben für ganz viele Themen eben Affiliate-Partner, die eben auch Technologien einsetzen und du kannst du ganz einfach über den Master-Tag eines Affiliate-Netzwerkes mit einem Klick anbinden und dann rein auf CPO-Basis eben das Ganze testen und darüber Umsatz zu generieren. Und daran sieht man eben, wie sich die Branche ständig neu entwickelt hat, auch was das Thema Tracking anbelangt.
Mhm. Ja, bei Tracking zum Beispiel super spannend. Ich meine, da ist super viel passiert durch dieses neue iOS-Tracking, was dann halt massiv reduziert wurde, dass weniger Tracking da ist. Wie wird denn da, also weil Affiliate basiert ja darauf, dass du weißt, okay, der hat den Klick geliefert und der hat so viel Umsatz gemacht, deswegen kann ich denen die Provision auszahlen. Und wie hat sich das denn verändert? Weil wenn das Tracking nur noch halb funktioniert, wie ist denn im Affiliate? Funktioniert das Tracking da noch oder ist es, wie wird es gelöst? Mhm.
Also Affiliate-Marketing basiert ja darauf, dass die Affiliates eine Werbeleistung erbringen und eine Provision bekommen, wenn sie einen validen Umsatz generieren. Mhm. Und die wichtigste Voraussetzung, um das messen zu können, ist das Tracking. Das heißt, das Tracking ist die wichtigste Komponente im Affiliate-Marketing wirklich, weil wenn die nicht sauber funktioniert, werden die Bestellungen nicht dem richtigen Partner zugewiesen und der bekommt keine Provision, obwohl er Werbeleistung erbracht hat. Deswegen ist eine faire Provisionierung das A und O im Affiliate-Marketing. Und dafür zuständig sind in der Regel die Vermittler, das sind in der Regel Affiliate-Netzwerke oder Affiliate-Private-Networks oder Technologien, die eben dazwischen stehen. Und die müssen eben das Tracking gewährleisten, damit es sauber abläuft. Und in der Vergangenheit war es so, dass Affiliate-Marketing ganz klassisch auf Third-Party-Cookies aufgebaut ist. Und Third-Party-Cookies funktioniert in der Form mittlerweile so gut wie nicht mehr, weil die meisten Browser Third-Party-Cookies nicht mehr auslesen. Und es war eigentlich vor einigen Jahren schon so, dass die Affiliate-Branche eigentlich die erste Branche im Online-Marketing-Mix war, die auf diese Veränderungen der Browser und auch auf die Datenschutzveränderungen schon vorbereitet waren und ihr Tracking relativ früh schon angepasst hat. Das heißt, Advertisern die Möglichkeit gegeben haben, First-Party-Tracking einzubinden, sei es über Subdomains oder über Umleitungen oder auch Server-to-Server-Tracking angebunden haben oder angeboten haben. Und mittlerweile ist es einfach so, dass ein Standard-Tracking im Affiliate-Marketing basiert auf dem First-Party-Tracking in Verbindung mit einem Server-to-Server-Tracking, um wirklich die absolute Sicherheit zu haben, dass die Affiliates fair provisioniert werden. Dazu muss man allerdings sagen, dass demgegenüber noch viele Fakten sprechen, wie zum Beispiel, dass mittlerweile wir eine Adblocker-Quote von fast 40% haben, dass wir mittlerweile durch die DSGVO Consent-Banner haben und hier auch 30% der Affiliate-Cookies, die ja als Werbe-Cookies deklariert werden müssen, nicht akzeptiert werden. Das heißt, es gibt einfach auch datenschutztechnisch viele Regulierungen, die natürlich das Tracking eingrenzen. Und deswegen haben sich auch in den letzten Jahren die Provisionsmodelle kontinuierlich weiterentwickelt. Also viele Partner werden nicht mehr nur auf reiner CPO-Basis vergütet, weil eben auch nicht mehr die Sales zu 100% gemessen werden können.
Genau.
Deswegen haben sich auch die Provisionen verändert. Es gibt mittlerweile viele Hybrid-Provisionsmodelle. Das heißt, Publisher bekommen einen Werbekostenzuschuss für besondere Platzierungen auf der Startseite im Newsletter, in der Social-Media-Community. Es gibt Hybrid-Provisionen auf Basis von CPC und CPO. Also es gibt ganz unterschiedliche Provisionsmodelle. Und natürlich denken dann viele, ja, aber Affiliate-Marketing ist doch rein CPO-basiert. Und dann sage ich immer, rechnet doch einfach am besten mit einem effektiven CPO. Es geht doch darum, die Affiliates generieren einen Umsatz und ich habe Kosten. Und wenn ich den Umsatz durch die Kosten abziehe, dann habe ich einen effektiven CPO. Und der muss letztendlich für beide Seiten passen. Einerseits für einen Affiliate, auch jetzt für einen Advertiser. Und natürlich braucht man gewisse Erfahrungswerte, bei welchen Affiliates funktionieren welche Werbemaßnahmen gut, um gute Provisionen errechnen zu können. Aber da kommen wir vielleicht auch gleich noch darauf. Viele Unternehmen errechnen die Höhe der Provisionen leider auch noch nicht so, wie man es machen könnte.
Aber es ist ein super spannender Punkt an der Stelle, weil nämlich, ich glaube, wichtig ist zu verstehen, es geht nicht darum, als Advertiser den günstigsten CPO anzubieten, um möglichst wenig zu zahlen pro Order, sondern es geht genau darum, den richtigen Wert zu finden, sodass der Publisher, also der Affiliate, auch richtig Bock hat darauf und beide verdienen. Weil wenn beide verdienen, profitiert es langfristig. Wenn der eine probiert, irgendwas zu machen, damit es senkt oder die Qualität senkt auf der anderen Seite, führt es immer dazu, dass man sich trennt. Und das ist was ich ganz oft gesehen habe, was die nie verstanden haben, sondern die sind dann, also interessant, ich habe ja auch durchaus Einblick, weil ich ja oft als Affiliate auch unterwegs war, dass der Advertiser dann sagt, ja, nee, wir zahlen 5€ CPO, aber wir selber zahlen bei uns im Marketing 10. Ja, und dann, wie soll der Affiliate das mit 5€ hinbekommen, dass es profitabel ist? Naja, auf jeden Fall sowas, deswegen finde ich es gut, dass du es sagst und natürlich Hybridmodelle machen Sinn und die Partnerschaften sind auch, glaube ich, ganz anders. Es gibt, weiß ich, gibt es noch diese kleinen Affiliates? Also früher waren es ganz viele Einzelkämpfer-Affiliates und jetzt habe ich das Gefühl, und du hast auch angesprochen, zum Beispiel MyDeals ist ein Riesen-Affiliate und der macht auch Seiten down, also wenn du da ein gutes Offer hast, was da platziert wird und das liked die Community, dann kannst du deine Seite aber auch abschließen für 2 Tage. Und da wollte ich mal fragen, wie hat sich das entwickelt? Also gibt es nachkommende junge Affiliates, Einzelkämpfer oder sind es alles so Organisationsstrukturen?
Es gibt beides. Es gibt natürlich nach wie vor die kleinen Affiliates. Es gibt auch immer mehr Influencer und Creator, die mit Affiliates starten. Gerade so Mikroinfluencer, die 10.000, 20.000 Follower haben und eine sehr spezielle Zielgruppe ansprechen, sei es Foodblogger oder Fitness-Influencer oder Travel-Influencer, die momentan sehr spannend sind. Aber es gibt auch die großen, wie zum Beispiel, es gibt die Atolls-Gruppe, zu der ja eben MyDeals, Pepper.com, iKral, und viele weitere gehören, die machen allein im Jahr 200 Millionen Euro Umsatz. Also es gibt auch die richtig großen Flachschiffe, die da richtig viel Umsatz generieren. Ich sage immer zum Advertiser, es ist gut, wenn man gut diversifiziert bei den Publisher-Modellen. Fokussiere dich nicht darauf, irgendwie 50% deiner Umsätze nur über Gutschein-Publisher zu machen, sondern schau, dass der Kuchen schön breit aufgestellt ist, dass du 20% deiner Umsätze über Gutscheine machst, also 20% über Coupone, über Cashback machst, über Loyalty, dass du 20% über Content-Commerce machst, dass du 20% über Tech-Publisher machst, weil dann bist du auch nicht so abhängig von einzelnen Publisher-Modellen, sondern kannst gut diversifizieren. Und wie du sagst, die Publisher sind sofort abhängig, was der Advertiser bezahlt. Und das ist einer der größten Denkfehler, weil die meisten Advertiser, die mit Affiliate-Marketing starten, die stellen irgendwann mal ein Provisionsmodell ein im Affiliate-Netzwerk. Sei es jetzt 5% oder 10% vom Umsatz. Und wie kommen sie auf diese Provision? Sie schauen, was zahlt der Wettbewerber, was zahlen meine direkten Wettbewerber, was ist vielleicht meine Overall-Marge? Und das ist eigentlich schon der erste Denkfehler, weil zum einen verändern sich Margen auch regelmäßig, dann hast du ja als Unternehmen verschiedene Produktgruppen und unterschiedliche Margen und du hast ja eigentlich die Möglichkeit, in deinem Shop über ein Basket-Tracking für jede Produktkategorie, wo du unterschiedliche Margen hast, auch unterschiedliche Provisionsmodelle zu definieren, weil du vielleicht, sag ich mal, in einem Elektronik-Shop für weiße Produkte ganz andere Margen hast wie für Elektronikprodukte. Und dann kannst du es natürlich auch unterschiedlich provisionieren. Und die Affiliates haben damit auch wieder andere Möglichkeiten, Traffic einzukaufen, wenn sie auch für die entsprechenden Produktgruppen andere Provisionen bekommen. Und der nächste Denkfehler ist, dass viele Advertiser ja nur für die erste Bestellung, die ein Affiliate vermittelt, eine Provision bezahlt.
Ja.
Ich kenne so gut wie keinen Advertiser, zumindest nicht im E-Commerce-Bereich, der eine Lifetime-Provision bezahlt. Im Gaming-Bereich ist es zum Beispiel ganz normal, dass Affiliates eine Lifetime-Provision bekommen für die Kunden, die sie vermitteln. Und das ist auch ein Wettbewerbsvorteil, die eben diese Affiliate-Branchen haben, weil es gibt ja nicht nur die klassische E-Commerce-Retail-Affiliate-Branche, es gibt dann noch die Adult-Affiliate-Branche, es gibt die Gaming-Affiliate-Branche, es gibt die PPP-Affiliate-Branche, also Pawns, Pills, Poker-Affiliate-Branche, und die sind teilweise noch viel, viel größer, weil sie viel mehr richtig machen als unsere Affiliate-Branche. Es sind ganz andere Welten. Und deswegen ist meine Empfehlung hier immer, dass der Advertiser sich eine Customer-Data-Plattform aufbauen sollte.
Mhm.
Der Advertiser sollte die Datenhoheit haben über seine Daten und sollte ganz genau wissen, welchen Wertbeitrag leisten Affiliate-Partner. Und dazu gehört unter anderem auch, den Customer-Lifetime-Value zu messen, der Kunden, die über einzelne Affiliates vermittelt werden. Weil wenn ich weiß, dass der Affiliate XY mir Kunden liefert, die einen hohen Customer-Lifetime-Value haben, dann möchte ich doch von diesem Affiliate-Partner, genau von diesem, viel mehr Kunden haben. Weil ich weiß, der liefert mir ganz hochwertige Kunden. Und das muss ich messen. Dazu kann ich ganz einfach auch Google Analytics nutzen, um den Customer Lifetime zu messen. Dazu muss ich einfach die Kunden, über den Affiliate kommen, einfach in der Datenbank speichern und dann jede Bestellung, die über diese Kunden kommen, einfach wieder über API wieder zurückspielen. Also das ist ganz einfach eigentlich, aber ich kenne ganz wenig Advertiser, die das machen. Weil wenn ich den Customer Lifetime Value kenne, dann kann ich meine Affiliates identifizieren, auf ihn zugehen und kann sagen, du, ich möchte mehr Traffic von dir, ich möchte mehr Kunden von dir, weil die sind hochwertig und kann denen ganz andere Provisionen bezahlen. Aber so eine strategische Herangehensweise macht so gut wie kein Advertiser. Ich spreche seit Jahren über so ein Customer Lifetime Modell, über eine Customer Data Plattform, und in jedem Vortrag auf Konferenzen, wo ich die Frage stelle, wer will das machen, wer macht es, meldet sich keiner, weil das Thema teilweise zu komplex ist für die, weil Affiliate-Marketing nicht diesen Stellenwert hat, den es haben sollte.
Ja, und weil sie auch, das ist ja das Interessante daran, weil sie auch immer nur denken an diesen einen Sale, der muss profitabel in sich sein. Und das ist vielleicht auch ein Gedanke, den viele deutsche Firmen auch einfach falsch haben, dass alles in sich profitabel sein muss, anstatt das zu verstehen, dass das natürlich ein Wachstumsfaktor für dieses Unternehmen ist. Das amerikanische Unternehmen gehen da viel aggressiver dran. Ja. Die holen sich ja teilweise Venture Money nur fürs Marketing, um zu investieren, um zu wachsen, um dann die nächste Runde viel besser closen zu können, weil sie größer sind. Und was gerade angesprochen hast, PPP, dort ist es typischerweise so, dass eventuell sogar die Provision so hoch ist, dass das erste halbe Jahr oder sogar Jahr von der Person nicht profitabel ist durch die hohe Provision. Aber nur so können sie die Leute überhaupt bekommen. Und ich glaube, da hast du was sehr Wichtiges gesagt, nämlich, wenn du das weißt, wie viel wert ein Kunde ist von dem im Schnitt. Du kannst ausrechnen. Und du zahlst plötzlich eine doppelt so hohe Provision, obwohl du es gar nicht müsstest. Was passiert auf der anderen Seite? Was passiert auf der anderen Seite ist, der gibt sich 10-mal so viel Mühe, dass er dir die besten Kunden zuschustert. Und das macht einen riesen Unterschied. Also deswegen, dass diese Denkweise, die ich auch die ganze Zeit sage, ist, die deutschen Unternehmen denken eher daran, wie kann ich meinem Affiliate die Provision kürzen? Nicht, wie kann ich sie erhöhen? Und das ist die verkehrt rum. Weil es ist ein Partner, mit dem man wachsen kann und nicht einer, der Kosten verursacht.
Und das Komische ist ja noch, wir erstellen ja seit mittlerweile 10 Jahren den Affiliates Marketing Trend Report, wo wir über 1000 Stakeholder der Affiliate-Branche, also aus Advertiser-Seite, Affiliates, Agenturen, Netzwerk, Technologien befragen, was sind die wichtigsten Trends und Entwicklungen in der Branche, und bekommen da seit 10 Jahren sehr interessante Daten, die wir immer veröffentlichen. Und das Interessante ist ja, dass wir merken, dass die Unternehmen eigentlich unabhängiger werden wollen von GAFA, also von Google, Apple, Microsoft, Amazon. Und da ist natürlich Affiliate-Marketing ein sehr interessanter Kanal, weil ich einfach auf ganz viele Vertriebspartner zurückgreifen kann.
Ja.
Und gleichzeitig merken wir in unseren Umfragen und den Zahlen, dass über 62% der Affiliates unzufrieden ist mit der Provision. Und wie du sagst, die Provisionen im Affiliate-Marketing gehen eher nach unten, während zum Beispiel die CPCs bei Google seit mehreren Jahren fast jedes Jahr um 10-15% steigen und CPL sogar im letzten Jahr um 5% gestiegen ist, was unter anderem daran liegt, dass die Nachfrage größer wird, dass die Unternehmen durch Google AI Overviews den Traffic, den sie verlieren, wieder durch Google Ads einkaufen. Das heißt, die CPCs und auch TKPs in anderen Bereichen werden immer teurer und teurer. Und im Affiliate-Marketing resignieren die Kosten eher und gehen eher nach unten, was eigentlich absoluter Schwachsinn ist. Das heißt, einerseits wollen die Unternehmen unabhängiger werden von GAFAM, ja, und andererseits sind sie nicht bereit, den wahren Wertbeitrag von Affiliates zu messen und fairere Provisionen zu bezahlen. Und das widerspricht sich in großen Teilen.
Das widerspricht sich absolut, also komplett. Wie steht es denn um die Gutschein-Websites momentan? Weil Gutschein-Websites waren immer ein spannendes Affiliate-Modell, mhm, aber sehr stark in der Kritik. Weil auf jedem Shop am Ende steht ja quasi hier Gutschein eingeben. Mhm. Und dann gibt man auch mal schnell den Shopnamen plus Gutschein ein und sucht dann. Und dann findet man die Gutscheinseiten und die ziehen sich die Provision. Mhm. Wie ist denn da der Status gerade?
Das, was du ja ansprichst, was oft kritisiert wird, ist ja die fehlende Inkrementalität. Mhm, genau. Das heißt, dass die Bestellung auch gekommen wäre ohne den Gutscheinpartner. Ja. Und da muss man jetzt an vielen Stellen ansetzen. Zum einen muss man ja sagen, dass Unternehmen, die Affiliate-Marketing machen, ja selber in der Hand haben, ob sie überhaupt an dem Gutschein-Game teilnehmen wollen. Das heißt, absolut, es geht ja gar nicht nur um Affiliate-Marketing und Affiliate-Partner, die Gutscheine bewerben, sondern es geht ja an Unternehmen an sich, wie sie überhaupt mit Gutscheinen umgehen, auch außerhalb des Affiliate-Kanals. Und wenn sich ein Unternehmen dafür entscheidet, Gutscheine einzusetzen, generell auch offline, aber auch online, aber eben auch im Affiliate-Marketing, dann ist das Erste, dass ich dafür eine Strategie brauche. Also es macht natürlich überhaupt keinen Sinn, zu sagen, okay, ich mache jetzt Affiliate-Marketing und im schlimmsten Fall, ich mache Affiliate-Marketing einfach auch mal mit, ohne da Zeit zu investieren und habe hier einen Gutscheincode, den ich vielleicht auch in anderen Kanälen habe und stelle den einfach ein und stelle den allen Affiliate-Partnern zur Verfügung. Dass das natürlich einfach nur Mitnahmeeffekte sind, ist ja völlig außer Frage. Klar. Das heißt, ich muss hier mit einer strategischen Herangehensweise herangehen. Und da gibt es viele Maßnahmen. Zum einen würde ich jedem empfehlen, in seinem Warenkorb einen Basket-Freeze einzubauen. Das heißt, wenn ein Kunde in dem Warenkorb ist und dort eben das Fenster sieht, hier Gutscheincode einlösen, ist ja schon mal der erste Fehler, weil ich könnte ja als Online-Shop schon mal hergehen, anhand der Traffic-Quelle dieses Gutscheinfeld überhaupt schon mal ausblenden, weil ja, damit triggere ich ja den Kunden schon mal im, genau, Warenkorb, such aktiv nach einem Gutscheincode.
Genau.
Aber mit dem Basket-Freeze habe ich eben die Möglichkeit, wenn eben dieses Gutscheinfeld eingegeben wird, der Kunde dann sozusagen ein neues Tab öffnet, um darüber dann den Gutscheincode zu holen, also genau diesen Mitnahmeeffekt produziere, dass ich dann über einen Cookie messe, okay, der Kunde verlässt das eben den Browser oder das Browserfenster, holt sich den Gutscheincode, dann kann ich mit dem Basket-Freeze das Ganze messen und kann sagen, diesem Affiliate-Partner, der hier jetzt den Gutschein vermittelt, der bekommt keine Provision. Was natürlich auch den Vorteil hat, dass andere Affiliate-Partner, die zuvor in der User-Journey waren, nicht überschrieben werden, weil das ist natürlich auch ein häufiges Problem. Und der zweite Schritt, den ich jedem Advertiser empfehlen würde, ist auch hier selektiv vorzugehen. Das heißt, mit einer sogenannten Close Group zu arbeiten und zum Beispiel nur mit 5 bis 7 Gutscheinpartnern exklusiv zusammenzuarbeiten. Wir machen das bei unseren Kunden, arbeiten wir eigentlich nur mit solchen Close Groups. Das heißt, wir arbeiten Verträge aus, suchen uns ganz gezielt die wichtigsten Gutscheinpartner für die jeweiligen Branchen und machen dann mit denen Vereinbarungen. Das heißt, die Partner bekommen eine gewisse Provision, sie bekommen exklusive Gutscheine, die nur sie bewerben dürfen, müssen aber im Gegenzug auch garantieren, dass der Advertiser für eine gewisse Zeit auf der Startseite erscheint, dass er Sonderplatzierungen bekommt, dass er auf bestimmten Kategorieseiten erscheint, dass er im Newsletter erscheint, dass er in der Social Media Community beworben wird. Weil das sind Platzierungen, wo ich auch aktiv Neukunden ansprechen kann. Mhm. Weil wenn du dir vorstellst, viele Gutscheinseiten haben auch Aktionen zum Valentinstag, zum Black Friday. Und es besteht natürlich schon die Gefahr, wenn ich als Advertiser dort nicht gelistet bin, sondern meine Wettbewerber, dass ich dann meinen Kunden verliere, weil ich nicht wahrgenommen werde.
Klar.
Das heißt, es gibt immer mehrere Aspekte. Aber wenn ich das Thema Gutscheinmarketing, was übrigens zu wenige professionell angehen, strukturiert umsetze mit einem Basket Freeze, mit einer Close Group, dann hat es auch den Mehrwert, den ich brauche. Aber wenn ich es einfach nur Gutscheine streue über sämtliche Partner, dann mache ich natürlich Fehler, strukturelle Fehler, die ich einfach auch vermeiden kann.
Ja, absolut. Danke, dass du mal mit den Gutscheinseiten aufgeräumt hast, weil ich finde das Thema super spannend. Aber es ist halt, wie gesagt, das ist ein super kontroverses Thema und wird auch auf jeder Affiliate-Konferenz auch diskutiert, zumindest in Deutschland. Und hat halt diese beiden Seiten. Und du hast schön, gibt ja gute Lösungen dafür. Und dann ist es total legitim, das zu machen. Aber eine Strategie ist halt wichtig. Deswegen kommen wir zum nächsten strategischen Thema. Und zwar KI im Affiliate-Marketing. KI ist überall, überall. Ja, überall ist es drin. Und in 10 Jahren ist es in allem drin. Wahrscheinlich wird es keine Wasserflasche ohne KI mehr geben. Wie sieht es gerade aus mit KI im Affiliate-Marketing? Und was siehst du da für Trends? Was siehst du da für Entwicklungen oder coole Anwendungsfälle?
Also in unserem Affiliate-Trend-Report fragen wir ja auch immer ab, was sind die wichtigsten Trends 2026 im Affiliate-Marketing? Und in den Top 3 war nur KI-Thema. Also Platz 1 war generell KI und Machine Learning. Platz 2 war generative Suche und Platz 3 war, glaube ich, KI-Shopping, also ChatGPT-Shopping und Co. Also das ist einfach das wichtigste Thema, aber auch nicht in der Affiliate-Branche, sondern generell überall im Online-Marketing sind KI-Themen momentan die wichtigsten. Und hier muss man natürlich unterscheiden zwischen KI aus Advertiser-Sicht und KI aus Publisher-Sicht. Aus Advertiser-Sicht, da ist es so, dass mittlerweile 82% der Advertiser im Trendreport angegeben haben, dass sie mittlerweile KI bereits nutzen. Und ist natürlich auch eine sehr gute Möglichkeit, um mit KI einerseits Zeit einzusparen, Ressourcen zu sparen, die man dann anderseitig benutzen kann. Also ich meine, Affiliate-Marketing ist nach wie vor People's Business. Und wenn ich bei uns ins Office schaue, unsere Affiliate-Manager verbringen 90% ihrer Zeit damit, dass sie die ganze Woche mit den Affiliate-Partnern persönliche Gespräche führen über Platzierungen, über Aktionen, die man vermarkten kann. Ja. Wenn ich hier Zeit einsparen kann durch Automatismen, die ich mit KI umsetze, dann habe ich schon sehr viel gewonnen, die ich dann für persönliche Gespräche nutzen kann.
Auf jeden Fall.
Agenturen oder Advertiser können allerdings auch mit KI sehr viele Dinge umsetzen, wo man den Umsatz steigern kann, um mal ein paar Beispiele zu sagen. Wir haben zum Beispiel einen Deal-Workflow etabliert im Affiliate-Marketing. Den haben wir ganz einfach aufgebaut mit Zapier zum Beispiel, Automatismus, wo wir einen Datenfeed bekommen von unserem Kunden. Wir gehen her mit Price Search und durchsuchen das Netz und bestimmte Portale. Gibt es bestimmte Produkte aus dem Datenfeed unserer Kunden im Netz irgendwo günstiger? Wenn das nicht der Fall ist, das heißt, wir finden im Datenfeed unserer Kunden ein bestimmtes Produkt, was günstiger ist, als es momentan irgendwo auf irgendwelchen Preissuchmaschinen oder im Netz verfügbar ist, dann gehen wir her und nutzen diesen einzelnen Deal, stellen automatisch daraus einen Newsletter und platzieren diesen Deal auf die Seiten und verschiedene Newsletter an die Affiliate-Partner, dass wir im Shop hier einen ganz günstigen Deal haben und können damit sehr schnell agieren und günstige Preise auf den Markt bringen, den dann die Affiliate bewerben können. Das ist eine sehr einfache Möglichkeit, wo man sieht, wie man mit KI sozusagen Automatismen schaffen kann, um damit auch Umsatz zu generieren. Eine zweite Möglichkeit ist, dass wir mit KI zum Beispiel Produktdaten optimieren. Das heißt, wir analysieren Produktdaten und machen A/B-Tests auf Basis von historischen Daten und schauen, wie können wir die Produktdaten verändern, um damit bessere CTRs zu erreichen. Das heißt, wir optimieren die Produkttexte, wir optimieren die Produktbeschreibungen und haben damit auch gute Erfolge, dass wir die CTR um 24% steigern könnten, einfach indem wir gemerkt haben, durch A/B-Tests, Produktdaten-Feed B funktioniert besser als Produktdaten-Feed C. Dann haben wir zum Beispiel einen Workflow definiert, wo wir Grafiken optimieren. Das heißt, wir bekommen auf Basis der Produktdatenfeeds sind ja sehr viele Produktbilder da drin und wir gehen her und haben über N8N einen Agenten gebaut, wo wir anhand der Produktdatenbilder Avatare oder Models erstellen, die diese Produkte tragen. Und jeder, der schon mal mit Bild-KI gearbeitet hat, der weiß, dass diese momentan noch nicht hundertprozentig passen. Das heißt, unser N8N-Prozess arbeitet so, dass KI-Tool 1 sozusagen aus einem Produktbild ein Model erstellt, welches das Produkt trägt. KI-Modell 2 passt dann die Farben leicht an. KI-Modell 3 passt dann die Schrift auf dem Produkt an. So lang, bis irgendwann das Bild annähernd sehr nah an die CI-Vorgaben des Advertisers herankommt. Und dann kann man damit hergehen und kann diese Produktbilder auf den entsprechenden Affiliate-Seiten platzieren. Und hier arbeiten wir sehr nah mit Personas. Das heißt, arbeiten hier mit sag's mir, so eine Marktstudie.
Ist das ein Modell, oder?
Ja, wo man auf jeden Fall Personas von E-Commerce-Shops arbeiten kann. Und dann gehen wir her und passen eben diese Produktbilder zum einen auf Basis der Personas, aber eben auch auf die Werbeplatzierungen der Affiliate-Seiten an. Das heißt, wir haben ein Produktbild, was bei Sparwelt platziert wird, mit einem anderen Hintergrund, wie es dann zum Beispiel bei Idealo platziert wird, weil eben auch die Produktbilder den Personas und der Zielgruppe entsprechen müssen.
Klar.
Und einerseits sparen wir dann bei der Erstellung der Produktbilder 60-80% der Zeit an, weil ansonsten ein Grafik hergehen müsste und die Produktbilder anpassen müsste. Aber zum anderen haben wir auch 35% höhere CTRs, weil eben Kunden personalisierte Produktbilder erhalten. Also das sind alles Beispiele, wo man sieht, mit KI kannst du so viel automatisieren, kannst so viel den Umsatz steigern. und hast so viele Möglichkeiten, Automatismen zu erstellen, wo du halt früher einfach sehr viel Zeit in manuellen Aufgaben gebraucht hast oder Support gebraucht hast von Grafikern, von Redakteuren. Das kannst du halt mittlerweile alles automatisieren.
Ja, das ist total krass, ne? Also ich finde das personalisiert auch sehr, sehr spannend. Also wo du es auch gerade gesagt hast mit den verschiedenen Personas. Ich glaube, das ist ein Punkt, der sehr, sehr spannend ist. Das hätte man früher vielleicht gemacht für 2, 3, ja, für männlich-weiblich vielleicht. Aber jetzt kannst du es ja wirklich für alle machen, weil die Geschwindigkeit und Kosteneffizienz so unfassbar hoch ist und das Ergebnis auch gut ist.
Ja.
Das ist ein wichtiger Punkt dabei. Zum Thema Risiken würde ich dich aber nochmal gerne fragen. Siehst du auch Risiken, die es gibt?
Also ich habe jetzt gerade sehr viel gesprochen über einen KI-Einsatz bei Advertisern und Agenturen. Genauso gibt es natürlich den KI-Einsatz auf Affiliate-Seite. Mhm. Und da sehen wir natürlich schon, dass es viele Affiliates gibt, die, das war schon immer so, dass wenn es neue Möglichkeiten gibt, dann
klar,
versuchen auch Affiliates schnell Möglichkeiten zu nutzen, um Geld zu verdienen. Und das sieht man natürlich momentan schon viele Affiliates, die auch KI-Content erstellen, um damit zu versuchen, möglichst schnell noch viele Webseiten zu bauen, weil sie eben auch merken, dass der Traffic immer mehr durch AI-Overviews, Zero-Click-Searches und generative Suchsysteme immer mehr einbricht, aber jetzt noch schnell versuchen, ihre Webseiten zu platzieren oder viele Webseiten zu generieren. Und da merkt man schon, dass die Qualität vieler Seiten momentan durch KI-generierte Texte sehr nachlässt. Und das ist natürlich schon auch eine Gefahr, weil kein Advertiser möchte natürlich auf solchen Umfeldern platziert werden. Und da gibt es natürlich auch wieder sehr gute Möglichkeiten mit KI. Wir haben hier verschiedene Tools, um auf Basis von KI-Modellen Qualitätsindexes zu generieren, zu schauen, gibt es Affiliates, die eben KI-generiert schlechte Qualität haben, weil man möchte eben dort auch nicht platziert sein in diesen Umfeldern. Ja, genau. Das ist natürlich schon eine Gefahr, dass die Qualität momentan bei Umfeldern momentan leidet.
Also ich nenne das ja AI-Slop, viele andere ja auch. Das ist einfach so dahingeknallt, das sieht man auch bei Creatives. Wie siehst du die Reaktion auf solche, auf so eine Art von Content? Also ich lese mir zum Beispiel Text nicht durch, wo ich merke, der ist KI generiert, weil ich weiß, okay, da kann ich mir auch, ist auch irrelevant. Ich schaue mir aber auch die Ads nicht mehr an, die klar KI generiert sind. Und ich habe ein, also nicht alle, aber es gibt ein gewisses Gefühl, was Ads bei mir auslösen, auch auf Instagram, die halt KI generiert sind. Da gibt es welche, die sind exzellent gemacht, kein Problem. Es gibt sehr viele, die merkst du das. Es ist gut gemacht, keine Frage. Es ist wahrscheinlich besser als die meisten Ads, die es 10 Jahre davor gab. Aber die Authentizität fehlt. Und wie siehst du das? Wie schätzt du das ein? Und da sind natürlich Chancen auch, dass du krass CTR steigen kannst, wie du es gerade gesagt hast. Aber auf der anderen Seite gibt es auch Risiken. Und da würde mich mal interessieren, wie du es siehst und ob du auch diesen AI-Slop siehst und wie das für dich anfühlt.
Eine gute Frage, weil wir gehen natürlich von immer von uns aus als Werbeprofis. Und klar gibt es ja auch die Werbemüdigkeit bei Endkunden. Ich weiß aber gar nicht, inwieweit, sag ich mal, die klassischen Kunden außerhalb unserer Bubble solche Werbung wahrnehmen. Ob die das genauso wahrnehmen wie wir und ob die überhaupt KI-generierte Werbeumfelder oder Werbe-Ads genauso wahrnehmen, wie wir das machen.
Ja, vielleicht auch nicht.
Ne? Von dem her tue ich mir da schwer, das Ganze einzuordnen, aber es besteht natürlich schon eine Gefahr, wenn, also sieht man jetzt, desto mehr Werbe-Ads generiert werden durch die KI, dass die mittlerweile alle immer ähnlich ausschauen. Und die Gefahr für den Branding-Effekt besteht natürlich schon, dass irgendwie jede Werbe-Ads irgendwann die gleichen Touch haben und dann kein Wiedererkennungswert mehr für gewisse Brands vorhanden ist. Diese Gefahr besteht natürlich und die wird ja auch momentan sehr viel diskutiert, gerade bei Kreativagenturen, dass diese automatisiert erstellten Werbemittel durch KI eben alle eine gewisse Ähnlichkeit haben, weil sie eben auf selben Datenbasis basieren, weil sie eben oftmals von denselben Tools erstellt werden und man schon eine gewisse Ähnlichkeit hat. Und das ist natürlich schon eine Gefahr für Unternehmen, wenn sie da experimentieren, dass sie eben vergleichbar sind und dass eben der Branding-Faktor dann verloren geht.
Ja, absolut. Das ist ein spannender Punkt an der Stelle. Ich bin wirklich gespannt, wie es sich entwickelt. Also ich glaube, in 5 Jahren, wenn wir noch mal viel mehr wissen, so wie die Leute auch extrem sensibel dafür sind für Echtheit und für dieses KI-Thema, ja, weil die KI ist ja unfassbar flawless gerade, so wenn du Personen generierst. Und ich glaube, das wird sie aber auch einarbeiten. In 3 Jahren sind die genauso authentisch, ja. Und dann ist die Frage aber, was man ja gerade sieht, ist ganz interessant, auch der Airbnb-Gründer investiert gerade ganz viel in Sport-Events, Sportteams, Sportereignisse, also Live-Events. Weil er sagt, das ist das Einzige, was KI-frei sein wird in dem Sinne oder von der KI nicht bedroht sein wird und die Menschen durch die immer mehr KI-fizierung sehen sich dann nach realer Interaction, nach realen Emotionen und gehen dann zu diesen Live-Events. Und muss man auch sagen, ich finde es sehr krass, wie sich die Preise dort entwickeln. Die USA war immer Vorreiter. Ich habe für Tickets vor, ja, wie lange ist her? 14 Jahren, habe ich schon $500 gezahlt für Tickets in den USA, für Konzerttickets. Wir sind aber jetzt in Deutschland mittlerweile auch dabei. Die ersten Konzerttickets kommen mit 200, 300 Euro nach Deutschland, auch für kleinere Bereiche. Und da merkt man, wie sowas dann auch plötzlich so ein krasser Value Generator wird und wo die Artists natürlich auch viel Geld verdienen können. Aber das finde ich sehr spannend und ich bin gespannt, wie es entwickeln wird. Ob es so zwei Welten geben wird. Die einen können sich es leisten, auf Live-Events zu gehen, die anderen müssen KI konsumieren. Ja. Aber auf der anderen Seite feiere ich es natürlich auch total, wenn wir dann irgendwann mal da sind, wo ich sagen kann, ich möchte jetzt einen Film sehen über Space Shuttles mit Zeitsprüngen oder sowas wie Interstellar oder die Fortsetzung von Interstellar und dann baut mir die KI so eine Folge, ja. Finde ich auch cool. Also ich weiß es nicht, aber ich find diese Erkennung extrem spannend, dass ob das den Leuten egal sein wird und sagen, ich konsumiere reellen Content und KI-Content einfach gemeinsam und einfach nur das, was mir Spaß macht, oder ob es wirklich Leute geben wird, die sagen, die erkennen das sofort immer noch. I don't know.
Aber diesen Trend kann ich übrigens bestätigen. Der Gründer von Karls Erdbeerwelt, wenn dir das was sagt.
Ja, natürlich.
Karls Erdbeerwelt ist riesig. Vor kurzem in einem Interview auf dem OMR-Podcast bestätigt, dass, also der baut erst immer mehr dieser Erdbeerwelt. So, ja. Und seine Vision ist ja, dass jeder in Deutschland innerhalb von 10 Minuten in der Erdbeerwelt sein soll. Und der erzählt eben auch von diesem Trend, dass momentan immer mehr kleine Erlebnisparks entstehen, weil die Leute sich eben nach richtigen Erlebnissen sich sehnen. Und es gibt ja auch gerade eine Bewegung bei jüngeren Menschen, die mittlerweile auch weggehen von Smartphones und sich ganz alte Telefone kaufen, weil sie gar nicht mehr diese viele Interaktionen wollen. Also es gibt da schon momentan so gewisse Bewegungen, die eben genau in eine andere Richtung gehen, wie die, wo wir in unserer Branche, in unserer Bubble so erleben. Weil viele Themen, die wir diskutieren im Podcast, auf Events, sind natürlich sehr aus unserer Sichtweise. Ja. Auch wenn man jetzt dran denkt, wie ändert zum Beispiel Agentic Commerce die Welt? Also kann ich zukünftig sozusagen, erledigt momentan eine KI meine Bestellungen?
Ja.
Und da bin ich auch immer noch ein bisschen zwiegespalten, weil es gibt ja die Verfechter, die sagen, zukünftig läuft alles über KI-Agenten und ich muss selber nichts mehr machen. Und andererseits denke ich mir, 50% der Gesellschaft in Deutschland sind über 50 Jahre. Ich weiß gar nicht, ob die sowas vertrauen und ob die da mitgehen würden. Also es gibt momentan zwei Richtungen, in die es gehen kann. Und ich will mir gar nicht anmaßen zu entscheiden, was ist jetzt die richtige oder die falsche Welt, weil es natürlich momentan gerade auch in LinkedIn sehr viele Experten gibt, die meinen, die richtige Wahrheit zu kennen. Ich möchte mich allerdings an diesen Diskussionen gar nicht beteiligen, weil die Entwicklung einerseits so schnell geht und ich mir nicht anmaßen möchte zu sagen, das wird der Weg sein, der richtig ist.
Ja, genau, das ist echt schwierig zu sagen, was passieren wird. Ich glaube, die Gesellschaft und auch die Personen, die halt die Käufer entscheiden mit ihren Portemonnaies, glaube ich, und das wird ganz spannend sein. Und ich glaube, wird extrem viel noch passieren, weil wir sind immer noch bei KI, immer noch relativ stark am Anfang. Wobei ich auch spannend finde, wenn irgendwann dieser Punkt kommt, wo die Rechenpower irgendwann so ultra teuer wird, weil entweder keine Chips mehr da sind oder weil Strom so teuer ist, dass dann mit einmal so ein Shift passiert, wo das dann alles gar nicht mehr so verfügbar ist, wie es jetzt gerade so quasi sehr fast kostenlos zur Verfügung ist. Nur ganz kurz wegen Karls Erdbeerwelt, super spannend. Ich habe es nur in Norddeutschland erlebt. Da sind echt überall welche. Und das sind wirklich Mini-Freizeitparks, wo du, ich glaube, du kannst umsonst reingehen. Ein paar, die meisten Sachen sind kostenlos. Oder nee, man kauft so ganz günstig so Ride-Tokens. Und das kostet so ultra wenig. Und dann kannst du da so für Kinder hauptsächlich so Aktivitäten machen. Und das ist eigentlich ganz cool. Und die verdienen, glaube ich, ihr Geld dadurch, dass sie ihre ganzen Sachen da verkaufen, also die ganzen Erdbeersachen. Aber das ist schon krass. Und das Ding ist nicht groß, aber schon größer, als man denkt. Und für so einen Tagesausflug, ich glaube, es machen ultra viele und das ist super bekannt. Spannend auch, dass sowas auch wächst. Also, dass der überall die Dinger hin platzieren möchte. Aber es ist ein sehr spannendes Konzept. Ich glaube, das funktioniert. Kommen wir zu einem wunderschönen Thema. Compliance als Wachstumsfaktor in dem Affiliate-Marketing. Und zwar würde mich mal interessieren, das ganze Thema Compliance ist natürlich vom Affiliate aus gesehen immer so ein Thema, wo er sich nicht so drüber freut, ja, weil er würde am liebsten in Compliance sein, um mehr Geld zu verdienen. Aber auf der anderen Seite ist natürlich für eine starke Partnerschaft Compliance unfassbar wichtig, weil wer compliant ist, kriegt auch seine Auszahlung. Und für den Advertiser, also für den der auch die Produkte verkauft und versendet, ist es unfassbar wichtig natürlich, dass Compliance ist. Je größer die Firma, desto mehr, damit der Kanal erhalten bleiben kann. Deswegen erzähl mal ein bisschen dazu, wie beeinflusst Compliance Wachstum, ne? Welche realen Risiken stehen da momentan und ja, was passiert eigentlich mit dem Compliance-Bereich? Da ist ja auch super viel passiert.
Also ich finde Compliance mega interessant, mega wichtig, weil es für mich einer der wichtigsten Skalierungsbooster ist, okay, in der Affiliate-Branche. Weil, also wenn wir jetzt von Atoll sprechen, als einer der größten Publisher mit 200 Millionen Euro Umsatz oder auch anderen großen Affiliates, denen ist es ja enorm wichtig, dass es klare Richtlinien gibt. Was darf ich und was darf ich nicht? Vor allem auch, um zu vermeiden, dass zum Beispiel deren Werbekookies von anderen Cookies überschrieben werden. Und dazu braucht es klare Richtlinien. Und wenn ich die habe, dann bekomme ich auch die großen Partner und kann eben mit meinem Partnerprogramm besser skalieren. Deswegen ist es wichtig, ich kann jedem Advertiser nur empfehlen, klare Richtlinien und Governance zu erstellen, wo eben unterschiedliche Daten definiert werden, wie was darf überhaupt der Partner? Darf er jetzt Google Ads für Brand schalten oder nicht? Was darf er machen? Was sind die Teilnehmerbedingungen? In welchen Umfeldern darf Werbung geschalten werden? Man muss auch immer bedenken, was viele auch gar nicht wissen, dass es eine sogenannte Mitstörerhaftung gibt. Das heißt, der Advertiser kann haftbar gemacht werden für das, was der Affiliate macht. Und wenn jetzt zum Beispiel ein Affiliate sich nicht an Richtlinien hält, dann kann der Advertiser eben auch dafür haftbar gemacht werden. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, hier klare Strukturen zu schaffen, sei es datenschutzrechtlich oder auch haftungstechnisch. Ich finde es für die Affiliate-Branche wichtig, da hier klare Strukturen zu haben. Es gibt da jetzt mittlerweile verschiedene Verbände. Ganz neu in Deutschland hat sich jetzt der APMC gegründet. Das ist ein Verband, der ursprünglich aus UK kommt. Der ist jetzt als Untergruppe des Bundesverbands Digitale Wirtschaft ganz neu entstanden, wo sich eben die wichtigsten Affiliate-Akteure von Netzwerken, Agenturen und große Advertiser zusammengeschlossen haben, um eben zum einen Lobby- und Imagearbeit für die Affiliate-Branche zu leisten, aber eben um klare Governance zu schaffen, klare Strukturen zu schaffen, um eben hier wirklich Compliance sauber aufzusetzen, auch für die Affiliate-Branche.
Ja, krass. Voll spannend. Ich finde das mit der Compliance auch wichtig, weil nämlich dann der Payout natürlich auch sicher ist, weil das darf man nie vergessen, ne? Wenn man jetzt irgendwie gegen die Regeln des Advertisers verstößt, dann kann es auch sein, wenn die es bemerken, dass man einfach keine Auszahlung bekommt, was ja auch dramatisch ist an der Stelle. Aber lass uns nochmal drauf gehen, wie überprüft eigentlich ein Advertiser, ob die Regeln eingehalten werden? Und sicherlich Vertrauen, aber da gibt es ja bestimmt auch ein paar mehr Wege.
Also die Compliance ist ja nicht nur für den Affiliate-Partner wichtig, sondern auch für den Advertiser, für beide Seiten. Ja. Weil das Wichtigste im Affiliate, was man verstehen muss, dass der Affiliate-Partner ja nur für validen Umsatz bezahlt wird. Das heißt, wenn es zu einer Retoure kommt oder zu einer Teilstorno oder zu einem ganzen Storno, dann wird es abgezogen und der Affiliate wird nur bezahlt für seinen Umsatz, den er valide vermittelt hat, wo der Kunde bezahlt hat. Deswegen sind eben solche Teilnahmebedingungen und Regeln auch enorm wichtig, um zu definieren, wann ist denn ein Umsatz ein Umsatz? Wann darf überhaupt storniert werden? Auch aus Advertiser-Sicht, weil auch hier muss natürlich klar definiert werden, dass optimalerweise dem Affiliate-Partner auch der Grund mitgeteilt wird. Gab es ein Storno? Gab es eine Teilretoure? Weil diese Information braucht der Affiliate-Partner ja vielleicht auch, um damit seine Traffic-Maßnahmen zu optimieren. Wenn der Affiliate-Partner weiß, hier kommen bei bestimmten Traffic-Kanälen hohe Stornos rein, mehr als bei anderen Kanälen, dann kann er natürlich mit dieser Information auch besser optimieren. Und genau andersrum ist es natürlich so, auch die Advertiser wollen natürlich wissen, auf welchem Umfeld bucht der Affiliate-Partner ein, welche Maßnahmen macht der Affiliate-Partner. Um bestes Beispiel, es gibt da auch Metanetzwerke in Deutschland. Und Metanetzwerke bedeutet, dass man als Publisher über ein Metanetzwerk sich automatisch bei mehreren Advertisern anmelden kann. Das heißt, ich muss nicht ins Affiliate-Netzwerk mich anmelden und muss dort mich bei jedem einzelnen Advertiser bewerben, sondern ich kann das über ein Metanetzwerk machen. Ja. Sozusagen ein Subnetzwerk eines Affiliate-Netzwerkes. Und das ist natürlich ein gewisser Graubereich, weil der Advertiser dann nicht mehr die einzelnen Affiliate-Quellen sieht, sondern er sieht nur noch das Metanetzwerk, über das der Traffic kommt. Aber auch hier kann man natürlich als Advertiser hergehen und kann zum Metanetzwerk sagen, ich brauche einen Zugang von dir und ich möchte die einzelnen Traffic-Quellen ganz genau nachvollziehen zu können, weil ich wissen möchte, auf welchen Umfeldern ganz konkret meine Werbung eingebunden ist. Und das kann man natürlich manuell machen, aber kann auch hier wieder die KI nutzen. Wir nutzen das Ganze zum Beispiel, um für jeden einzelnen Affiliate-Partner einen Quality Score zu definieren. Das heißt, wir messen ganz genau, wie ist die Stornoquote einzelner Affiliates, wie ist zum Beispiel die Customer Lifetime Value, wenn wir diese Daten vom Advertiser bekommen, einzelner Affiliate-Partner. Das heißt, wir brauchen natürlich eine Rückkopplung über First-Party-Daten. Und dann können wir eben über jeden einzelnen Affiliate-Partner einen Quality-Score ermitteln, um ganz genau zu definieren, gibt es hier einzelne Affiliate-Partner, die entweder unsauber arbeiten, die sich nicht an die Teilnehmerbedingungen halten, oder eben auch gibt es Affiliate-Partner, die eben sehr relevant sind für mich, die mir sehr hochqualitativen Traffic liefern. Und da kann mir die KI eben auch sehr gut unterstützen mit solchen Technologien. Und das gilt eben für beide Seiten.
Ja, sehr spannend auch, wenn du so ein Meta-Netzwerk ansprichst, hat man natürlich als größerer Affiliate und auch als größerer Publisher fairerweise natürlich mehr Macht. Ne? Also wenn man da sagt, wir kriegen hier Traffic, wir würden gerne wissen, von wem es kommt, und du fragst, du machst da 3,50 Euro Umsatz, dann machen die es nicht. Aber wenn da natürlich dann echt signifikanter Umsatz rüberfließt, dann sind die auch gewillter, das aufzumachen. Mhm. Haben wir auch viel mitgearbeitet. Sehr spannend auf jeden Fall, was man da für Möglichkeiten hat. Auch interessant, wie unterschiedlich das performt. Mhm. Also was mir mal aufgefallen ist, vielleicht auch mal eine spannende Frage an dich. Wir haben in den letzten Jahren viele Kampagnen gehabt, da haben wir getestet über verschiedene Netzwerke und auch direkt und über eine Meta-Netzwerke, und die Ergebnisse mit der gleichen Traffic-Quelle einfach ganz stumpf aufgesplittet in gleichen Teilen auf die verschiedenen Netzwerke, war so unterschiedlich, dass man sich das nicht vorstellen kann. Also wir hatten bei dem einen hatten wir eine Conversion Rate bei 3% und bei dem anderen hatten wir eine Conversion Rate von 0% und mit signifikantem Traffic, ja. Bei dem anderen 1,5, ja. Und das Witzige war auch natürlich, die Auszahlungen unterscheiden sich natürlich auch massiv, aber auch die Validierungsraten der Conversions unterscheiden sich massiv. Wir haben es jetzt nicht mit wenig Traffic probiert, sondern wirklich mit Tausenden von Euros, um zu sehen, was passiert, weil wir funktionierende Quellen hatten und haben bessere versucht zu finden. Und das ist verrückt, wie unterschiedlich es sein kann.
Also da sprichst du ein wichtiges Thema an, weil die Tracking-Qualität und die Attribution auch eines momentan der wichtigsten Themen ist. Mhm. Es geht schon damit los, dass wir riesige Differenzen haben, wenn wir uns die Zahlen im Affiliate-Netzwerk anschauen im Vergleich zu den Google Analytics 4-Daten. Was einfach daran liegt, dass du das im Affiliate-Netzwerk häufig über den Last-Cookie, Wins-Cookie letztendlich gemessen wird. Bei GA4 hast du eben das Problem, dass entweder hier ein Attributionsmodell hinterlegt ist oder auf First-Cookie das Ganze eingebunden wird. Dann hast du oftmals das Problem, dass im Consent-Banner Affiliate-Netzwerke als Werbe-Cookies deklariert werden und GA4 als Statistik-Cookies. Dass View-Through zum Beispiel bei GA4 nicht gemessen werden und im Affiliate-Marketing schon. Also es gibt viele Differenzen. Zum Beispiel im Affiliate, wie gesagt, hast du die Möglichkeit, Umsätze zu validieren. Bei GA4 laufen die zu 100% ein. Also es gibt ganz viele Gründe, warum es hier Tracking-Differenzen gibt. Das ist genauso dann auch bei Meta-Netzwerken versus Affiliate-Netzwerken. Und umso wichtiger ist es, dass die Datenhoheit beim Advertiser liegen muss. Der Advertiser muss zentral ausspielen, wie sind die einzelnen Werbekanäle. Er muss zuständig sein für die Attribution der einzelnen Kanäle. Ich sag mal, die Zahlen im Affiliate-Netzwerk, die dienen dazu, um Affiliate-Provisionen zu messen und auszubezahlen. Aber um den Wert eines einzelnen Online-Marketing-Kanals, zum Beispiel den Affiliate-Kanal, zu messen, dazu bedarf es eines Dashboards, einer Customer-Data-Plattform, eines übergeordneten Tools. Und der Advertiser muss die Datenhoheit haben, über seine Daten dann die einzelnen Kanäle zu steuern. Und dann bekommt man auch die unterschiedlichen Datenquellen in den Griff. Das gilt auch für Attributionsmodelle. Ja. Wenn ich jetzt ein Exact-Tag oder ein anderes Atrixus zum Beispiel und ein anderes Customer-Data-Tool einsetze, dann kann ich auch die verschiedenen Online-Marketing-Kanäle messen. Aber auch dann wiederum ist es wichtig, aus diesen Informationen Ableitungen zu treffen mit einem Analyseexperten, um dann die Werbebudgets auch effizient einsetzen zu können. Das machen auch viele nicht. Also es gibt da so viele strategische Dinge, die man beachten muss und die viel, viel zu wenig umgesetzt werden. Wir haben Kunden, die nutzen ein Customer Journey Tool, aber machen mit diesen Daten einfach nichts, wo das Geld einfach komplett verschwendet ist. Ja. Und da könnte man so viel mehr machen. Und auch da merken wir, dass Advertisern die Expertise fehlt, dass ihnen die Zeit fehlt, dass ihnen die Wichtigkeit fehlt und dass viele Advertiser momentan so viele Baustellen haben, dass sie gar nicht mehr hinterherkommen. Die ganzen Themen, auch jetzt kommt noch das ganze KI-Thema dazu, alles im Griff zu haben. Und umso wichtiger ist es, dass es ja strategische Berater wie euch gibt, aber auch Agenturen gibt wie uns, die hier einfach unterstützen, die hier mit ihren Erfahrungswerten, mit ihrer Expertise, mit der Vielzahl von Kundenerfahrungen einfach auch unterstützen können, weil wir einfach merken, Advertiser haben momentan zu viele Herausforderungen, machen auch sehr viele Fehler. Und eines der größten Probleme ist nach wie vor, dass so viele Unternehmen dieses Silo-Denken haben. Ja. Und man jedes Mal den Kopf schüttelt. Und aber das Thema habe ich seit ich in der Branche bin, seit Ende der 90er Jahren, haben wir dieses Silo-Denken und gefühlt kommen die Unternehmen nicht davon weg. Und es gibt also wenn ich allein bei unseren Kunden schaue, die meisten Unternehmen haben dieses Silo-Denken, wo man fragt, ihr braucht einen CMO, ihr braucht jemanden, der von oben herunter die ganzheitliche Online-Marketing-Strategie fährt, die komplette Klaviatur ausspielt, orchestriert. Ihr müsst es ganzheitlich denken und nicht in Silo denken. Wir haben Unternehmen, die haben eine eigene Influencer-Abteilung und dann kommt die Performance-Unit zu uns und sagt, arbeitet hier mal mit, sucht mal Influencer für uns. Und sagen wir, ja, aber ihr habt ja eine eigene Influencer-Abteilung. Ja, das ist uns egal, was die machen. Wir wollen jetzt hier Influencer auf Performance-Basis und sagen, können wir schon machen, das ist kein Problem, wir kennen da gute Mikro-Influencer, aber vielleicht macht es ja Sinn, dass wir uns einfach auch nochmal kurz schließen mit eurer Influencer-Abteilung, weil die machen ja auch Kampagnen. Ja. Nö, die haben andere Budgettöpfe. Und das gilt auch im Display-Bereich oder auch im Paid-Media-Bereich, wo wir sagen, okay, es ist hier für bestimmte Keyword-Cluster, dürfen wir jetzt Affiliates bewerben, aber vielleicht macht es Sinn, dass wir auch nochmal mit eurer Paid-Media-Abteilung sprechen, weil vielleicht macht es Sinn, die Keywords abzugleichen. Nee, die haben da einen eigenen Budgettopf. Und da gibt es so viele Geschichten, wo einfach Unternehmen Nachholbedarf haben, wo sie einfach Beratung brauchen und einfach auch so viel mehr aus ihren Budgets rausholen könnten und so viel effektiver arbeiten könnten, wenn sie das Thema einfach strukturiert angehen würden.
Da habe ich noch eine anschließende vorletzte Frage dazu. Und zwar, wo steht Affiliate Marketing im Omnichannel-Mix? Ja? Also wo in der ganzen Marketingstrategie siehst du es drin? Und die Frage ist, wo sollte ein neuer Affiliate anfangen? Sich zu informieren, um reinzustarten als Affiliate? Mhm. Und wo sollte ein Advertiser starten, also eine Firma, die gerne Affiliate machen würde? Wo sollte die anfangen, Daten sich zu informieren, damit sie nicht Unsinn macht? Ja?
Das ist gleich drei Fragen auf einmal.
Ja, genau.
Fangen wir mit der ersten an, bevor ich die anderen zwei vergesse. Also im Omni-Channel-Anteil des Affiliate-Marketings. Also ich sage immer, Affiliate-Marketing ist einer der unterschätztesten Growth-Kanäle im Marketing-Mix. Mhm. Was daran liegt, dass er einer der ältesten ist und halt einfach auch nicht mehr so trendy ist.
Ja.
Also als Beispiel, wenn ich mal in die Horizont und W&V schaue, da liest du mittlerweile keinen Artikel mehr über Affiliate Marketing. Du liest aber sehr viel Artikel über Retail Media, Digital Out of Home. Das sind natürlich relevante Kanäle und die wachsen natürlich auch sehr stark in den letzten Jahren. Aber wir haben zum Beispiel in Deutschland werden 1,6 Milliarden Euro an Werbebudget im Affiliate Marketing ausgegeben. Mhm. Aber im Retail Media, wenn man Amazon abzieht, sind es nur 800 Millionen und Digital Out of Home sind nur 750 Millionen. Das heißt, die Kanäle sind momentan viel kleiner als Affiliate Marketing. Aber es gibt bei Horizont über 1500 Artikel über Retail Media und nur 400 Artikel über Affiliate Marketing. Daran sieht man, wie einerseits klein sich vielleicht die Branche macht oder vielleicht auch einfach nicht mehr trendy ist, um darüber zu berichten. Aber eigentlich ist es einer der relevantesten Kanäle im Online-Marketing-Mix. Und bis 2026, dieses Jahr, machen knapp 90% aller E-Commerce-Unternehmen weltweit machen Affiliate-Marketing. Und 19% der weltweiten E-Commerce-Umsätze weltweit werden über Affiliate-Marketing generiert. Und deswegen sollte man sich auch mit dem Kanal beschäftigen. Ich habe es ja vorhin schon angesprochen, Unternehmen wollen eigentlich unabhängiger werden von GAFA und da ist Affiliate-Marketing einfach aufgrund seiner Vielschichtigkeit, aufgrund seiner Vielzahl von Traffic-Quellen, die man anbinden kann, wirklich eine sehr gute Alternative, wenn man es professionell umsetzt. Wenn man sagt, ich setze das mal einfach mal Affiliate-Marketing auf und lasse es nebenher mitlaufen, dann wirst du nicht den Erfolg haben. Wenn du allerdings sagst, ich setze hier jemand an den Kanal und gib dem als Fulltime-Job mein Affiliate-Programm, dann wird es ein relevanter Kanal. Und wenn ich mal auf unsere Kunden schaue, das soll jetzt kein Name-Flexing werden, aber wir betreuen Kunden wie S. Oliver, wie XXX Lutz, wie S. Stiel, wie Thalia, wie Vodafone, wie Simon Mobile, wie Ab in den Urlaub, wie Erwin Müller und viele weitere tolle Brands, da macht Affiliate-Marketing zum Teil bis zu 20% der Online-Marketing-Umsätze aus.
Mhm.
Und auch aus dem Trendreport geht hervor, dass bei den meisten Unternehmen der Neukundenanteil über Affiliate-Marketing teilweise bis zu 30% ist. Und das funktioniert allerdings nur, wenn ich Affiliate-Marketing professionell umsetze, wenn ich dem Kanal die entsprechende Zeit gebe und wenn ich hier auch Manpower auf dem Kanal, weil sonst kann ich einfach auch viele Fehler machen, wie mit dem Gutscheinthema, mit dem Tracking-Thema.
Ja,
und das muss ich alles im Griff haben. Vielleicht so viel zum Thema Affiliate-Marketing im Online-Channel-Mix. Und die zweite Frage, wo sollte sich ein Affiliate informieren, wenn er damit starten möchte? Natürlich immer die Frage, in welchem Channel ist es der Affiliate? Ist es ein Content-Affiliate, ist es ein SEO-Affiliate, ist es ein Display-Affiliate? Wenn ich mich informieren möchte, würde ich immer sagen, geh auf das Affiliate-Netzwerk zu, weil das letztendlich die Anlaufstelle ist, wo ich mich als Affiliate anmelde, wo ich als Plattform meine Advertiser finde. Und die Affiliate-Netzwerke stellen da in der Regel auch sehr viele Informationen zur Verfügung, dem Affiliate-Partner, wie er starten kann, wie er Werbemittel einbinden kann, wie er sich anmelden kann. Und als Advertiser kann ich jedem nur raten, wenn er mit Affiliate-Marketing starten möchte und zu diesen 90% der Unternehmen gehören möchte, die bereits Affiliate-Marketing machen, dann geh auf Veranstaltungen, die auch Affiliates spezialisiert sind, wie zum Beispiel die Tactics oder die Affiliate Conference, wo es vorwiegend Vorträge gibt zum Thema Affiliate Marketing. Es ist leider nach wie vor so, dass auf der OMR, auf der DMEXCO, auf der OMT es so gut wie keine Vorträge mehr zum Thema Affiliate Marketing Mix gibt, weil, wie vorhin angesprochen, das Thema vielleicht nicht mehr sexy ist, nicht mehr trendy ist, einfach zu alt ist, obwohl es relevant ist.
Ja.
Aber geh auf relevante Veranstaltungen wie die Tactics Affiliate Conference, informier dich doch, sprech doch mit Experten, schau auf affiliateblog.de, das ist unser Branchenportal, dort berichten wir über Studien, über Entwicklungen, über die neuesten Trends. Lade dir den Affiliate Trend Report herunter, der hat über 240 Seiten mit über 40 Expertenmeinungen. Und dann bekommst du eigentlich schon ein sehr gutes Bild über die Lage, über die Umsatzentwicklungen, über die Möglichkeiten, die man als Advertiser hier hat.
Ja, cool. Also affiliateblog.de, ne?
Genau.
Ja, mega cool. Und wenn ich jetzt aber, ich bin jetzt Advertiser und ich möchte richtig gut reinstarten und ich will die ganzen Fehler vermeiden, die es da so gibt, wo sollte ich dann hingehen?
Ja, es gibt ja, wie gesagt, ganz viele Affiliate-Agenturen, die man ansprechen kann. Man findet auf OMR ein sehr gutes Verzeichnis. Einfach mal nach Affiliate-Agenturen suchen, dann kommst du meistens direkt auf OMR, die ja mittlerweile sehr gute Platzierungen haben. Und da findest du sehr gute Übersicht, wer die relevanten Affiliate-Agenturen sind. Auch im BVDW findet man ein Verzeichnis. Aber gerne kann man auch zu uns kommen oder zu anderen Beratern. Ich weiß nicht, ob ihr auch beratet hinsichtlich
Affiliate? Wir beraten nicht im Bereich Affiliate tatsächlich. Ja. Nee, das machen wir nicht, weil wir tatsächlich uns die, meine Expertise liegt ja mehr im internationalen Affiliate von früher. Und aber dieses Affiliate-Geschäft, was du beschrieben hast, vor allen Dingen, das ist ein ganz spannendes Management-Geschäft auch. Und das ist nicht, wo kriege ich den Traffic her und wie kann ich den am günstigsten einkaufen und die maximale Marge machen. Und das ist viel mehr als das. Das ist das Partnermanagement. Das ist wirklich Partnermanagement. Und es ist auch die Auswahl der richtigen Leute, die zueinander passen. Und das machen wir nicht. Und da bist du sicherlich ein Top-Ansprechpartner. Ja, und da kann ich nur empfehlen, dann geht ihr einfach zur MyExposé360 und da werdet ihr dann auf jeden Fall auch gut unterstützt an der Stelle. Weil das habe ich nämlich auch gesehen. Das war, fand ich sehr spannend vor vielen Jahren. Und dann kommen wir nämlich auch zum nächsten Thema, wie du das aufgebaut hast. Ja, ich meine, du bist immer schon in dem Affiliate-Bereich wirklich zu Hause gewesen und hast es auch wirklich immer gepusht und da zu viel gesprochen auf Konferenzen und warst da sehr sichtbar. Und das dann aber auszubilden oder auszubauen, wirklich als eine professionelle ja, Unterstützung, als professionelle Agentur für ja, Publisher, wie aber auch vor allen Dingen für Advertiser, ist halt vor allem super spannend, weil da die Professionalität reinkommt. Und das sehen wir in Deutschland auch sehr stark, auch in den USA. Die Professionalität bei uns ist immer sehr, sehr hoch. Viele Verträge, viele, du darfst nicht, ja. Aber auch dann aber auch eine lange Beziehung, ne? Also das ist auch sehr spannend. Also, und, aber das kommt halt auch von euch aus, wo ihr dann einfach die Professionalität reinbringt.
Genau, also wir sehen uns halt vorwiegend auch als Consultant, als strategische Berater, weil man muss auch sagen, es gibt auch einige unseriöse Agenturen am Markt, wo du zwar auch ein Affiliate-Programm starten kannst, aber der Traffic ist dann eine Art Blackbox. Das heißt, du bist zwar günstig bei ihnen, du zahlst dann für die Agenturleistung auch nur einen reinen CPO, aber es ist dann, wie gesagt, eine Blackbox, weil du weißt gar nicht, wo der Traffic genau herkommt. Und das ist natürlich schon eine gewisse Gefahr, weil du nicht weißt, auf welchem Umfeld du platziert bist, wie qualitativ hochwertig ist der Traffic und du kommst dann auch strategisch nicht weiter. Und das war eben auch meine Grundidee. Also ich war ja Anfang der 2000er auch selber Affiliate-Partner und habe eben relativ schnell gemerkt, dass es da draußen ganz viele spannende Affiliate-Programme gibt, Advertiser gibt, die eben Beratung brauchen, die vielleicht auch nicht strukturiert an das Thema rangehen, die auch viele Fehler machen, die dann irgendwann auch die Inkrementalität des Kanals hinterfragen, wo man dann allerdings im Gespräch relativ schnell herausbekommt, dass die das Thema einfach nicht richtig angegangen sind, genau. Die schlechte Erfahrungen gemacht haben, weil sie eben Fehler gemacht haben. Und das war eigentlich der Punkt, wo wir dann gesagt haben, wir müssen hier das Thema professionell umsetzen. Und bei mir war es ja damals so, dass wir das komplette Paket angeboten haben. Also es war ja nicht nur, dass wir Agentur waren, sondern wir haben ja damals auch die Affiliate Networks am Flughafen gegründet, weil wir gesagt haben, wir wollen eine Plattform, wo wir Affiliates mit Advertisern persönlich miteinander vernetzen, wo wir die Leute persönlich zusammenbringen, weil Affiliate Marketing ist People's Business. Daraus entstanden ist dann auch die Tactics und die Affiliate Conference, wo wir gesagt haben, okay, neben dem persönlichen Vernetzen brauchen die Leute auch irgendeine Plattform, um über die neuesten Trends, über Vorträge auch Wissenstransfer zu bekommen. Dann haben wir, oder habe ich gemerkt, es gibt auch wenig Lektüren. Das war dann der Grund, dass ich mit Affiliate Insights das erste und dann auch Affiliate Insights 2 zwei Bücher an den Markt gebracht habe. Dann Mitte der 2000er gab es von Markus Tandler damals seinen Podcast, genau. Webmaster on the Roof. Das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, es gibt auch keinen Affiliate Marketing Podcast. Also habe ich Affiliate Musics damals gegründet. Dann war es so, Markus war ja immer der Mediadonis als Kunstfigur, ja. Und Markus war auch schon immer ein Vorbild für mich in seiner SEO-Branche, und es war auch der Grund, wo dann damals viele zu mir Kollegen gesagt haben, du bist ja der Affiliate-Boy bei uns, und daraus entstand dann damals die Kunstfigur Affiliate-Boy und stimmt. Daraus dann auch der Affiliate-Blog. Also klar, wir waren schon immer der Vorreiter in vielen Themen, was aber eben daran lag, dass eben wir den Bedarf dafür gesehen haben. Einerseits, um die Personen persönlich zusammenzubringen, Wissenstransfer zu leisten, aber eben auch Agenturleistungen und Beratung anzubieten. Und deswegen haben wir da einfach auch in den Jahren sehr viel Expertise aufgebaut, viele Experten ausgebildet über Trainee-Programm, über duale Studien, und dadurch ist dann letztendlich auch die Agentur immer mehr gewachsen.
Ja, weil nämlich einfach nur beim Partnerprogramm anmelden als Advertiser, das bringt nichts. Da kommen nicht da kommen keine guten Affiliates auf einen zu. Nee. Deswegen, da hast du aber echt viel gemacht. Deswegen, meine abschließende Frage vielleicht einfach mal. Also zum einen, wo findet man dich? Aber zum zweiten, was hat das mit der My Group auf sich? Mhm. Und was ist die Idee dahinter? Das würde mich nochmal interessieren, weil ihr habt ja aus der Exposé, da habt ihr jetzt was Größeres draus gemacht, und magst ja vielleicht aber ein paar Sätze zu sagen.
Also wir haben uns vor 3 Jahren mit der Expose 360 der MyGroup angeschlossen. Das ist ein Buy-and-Build-Strategie, besteht aus einem Netzwerk aus 9 Agenturen, die alle ihren Schwerpunkte in unterschiedlichen Bereichen haben. Und die Expose 360 ist eben der Performance-Unit der MyGroup. Und die MyGroup insgesamt bildet letztendlich das komplette Leistungsportfolio der Digitalisierung an. Also angefangen von klassischer Digitalberatung. Da haben wir zum Beispiel unseren Standort in Wien. Da ist der größte Kunde die Wien Energie, wo wir wirklich ins Unternehmen reingehen und die komplette Digitalisierung von Wien Energie vorangebracht haben. Mhm. Das heißt, dass Kunden überhaupt Stromverträge abschließen können, auch über die App kommunizieren können, mittlerweile auch mit KI-Integration. Das wurde alles von der Digitalberatungsunit der MyGroup involviert. Wir haben mobile.de als Kunden. Wir haben zum Beispiel Rewe als Kunden, wo wir die komplette Karriereplattform mit der MyGroup in Standort Köln umgesetzt haben. Das heißt, wir haben eine Unit, die klassische Programmiertätigkeiten machen, die digitale Beratung anbieten. Wir haben eine eigene Unit, die nur KI-Beratung anbietet, aber auch KI-Anwendungen umsetzt. Wir haben eine Unit, die App-Applikationen erstellt. Und so hat halt jede Unit seinen eigenen Schwerpunkt. Aber übergeordnet ist das Ziel wirklich, Unternehmen zu unterstützen, zu beraten, die eben Beratung im Bereich der Digitalisierung benötigen. Mhm. Und wir speziell mit der Expose 360 und hier speziell in unserer Unit Growth and Activation, wo eben auch andere Abteilungen der MyGroup dazugehören, die auch Performance Marketing anbieten, unterstützen eben Kunden beim Wachstum im Bereich Digital Marketing. Und das ist letztendlich die MyGroup, bei der ich jetzt seit Dezember auch als CMO die Marketingaktivitäten begleiten darf und mithelfe, dass die MyGroup als Brand auch weiter wächst, weil viele kennen momentan noch die Eigenmarken, wie zum Beispiel die MyExpose 360. Ja. Und da ist eben das Ziel, eben die MyGroup selber auch als Digitalagentur bekannt zu machen. Cool. Das ist meine Aufgabe, und da wollen wir eben auch in den nächsten Jahren mit zu den führenden Digitalagenturen in Deutschland gehören.
Ja, sensationell. Richtig cool. Und wo kann man dich denn erreichen, wenn man jetzt mit dir Kontakt treten möchte oder wenn man die Exposé erreichen möchte, dann wo sollte man da am besten sich melden?
Am besten einfach über LinkedIn oder Instagram, einfach mich anschreiben und ich schaue mir das alles immer an und antworte auch immer relativ schnell.
Ja, perfekt. Ja, vielen lieben Dank, Markus. Das war richtig cool, hat richtig Spaß gemacht, mit dir zu sprechen über Affiliate-Marketing und ist ja auch eins meiner Themen, was ich total liebe und deswegen war einfach spannend zu sehen, wie so das Update gerade ist und auch ein paar Sachen wirklich aufzubrechen mit dem ganzen Thema Gutscheinseiten und so. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Vielen Dank dafür schon mal. Und wenn ihr natürlich den Content mögt, dann lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Meldet euch natürlich auch gerne bei Markus, wenn ihr da was braucht. Und ich kann nur sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt Marketing Meets Technology und bis bald.
Ciao. Tschüss.